anvertrauen dürfen, zusammen auf dich hören können. Und ich bete, dass du heute zu uns redest, uns irgendwie begegnest, so wie wir das gerade brauchen. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Hab Dank, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Ein Sommer unter Psalmen. Der geht auch ein bisschen in die Verlängerung. Wir hatten unsere Gemeindefreizeit dazu. Und ich weiß nicht, haben wir dieses Bild, Scheiern? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Dann müssen wir das noch wegmachen. Ein Sommer unter Psalmen, der wird noch ein bisschen, genau, das, perfekt, danke dir. Das wird noch ein bisschen in Verlängerung gehen. Die nächsten Wochen sind ja die mitarbeitenden Ferien und wenn du einen Psalm hast, der dich schon lange begleitet oder der dich ganz aktuell begleitet, dann schreib den schon mal raus. Leg ihn dir schon mal parat, denn in den nächsten Wochen wollen wir auch einfach mal gucken, hey, welche Psalmen begegnen uns wie in unserem Leben und welche Psalmen begegnen vielleicht dir in deinem Leben. Also, es geht noch ein bisschen weiter. Die Psalmen. Wir sind nicht die Ersten, die sich so intensiver mit den Psalmen beschäftigen. Die Psalmen sind eigentlich so eine kleine Bibel in sich, sagen manche Leute. Sie sind deswegen so eine kleine Bibel in sich, weil in den Psalmen eigentlich alles vorkommt. Alle Themen des Glaubens und alle Themen des Lebens werden in dem Psalm behandelt. Alles kommt darin irgendwie vor. Und das Besondere dabei ist, die Psalmen sind dabei kein Lehrbuch. Sie sind auch kein Gesetzestext. Die Psalmen reden nicht zu uns wie die 10 Gebote oder andere Texte. Wir erfahren aber trotzdem ganz viel über Gott in den Psalmen. Das Interessante ist aber, dass wir in den Psalmen Dinge über Gott nicht dadurch erfahren, wie über Gott geredet wird, sondern wir erfahren ganz viel darüber, wie Gott ist, auf die Art und Weise, wie zu Gott geredet wird. Nicht wie über Gott geredet wird, sondern wie zu Gott geredet wird. Die Psalmen sind immer Ausdruck der Beziehung des Schreibers zu Gott. Es geht immer um den gelebten Glauben des Beters und damit geht es dann auch irgendwie um uns. Und häufig wird das auch durchaus emotional. Wie gesagt, die Psalmen sind kein Sachbuch. Weil es um das Leben geht, geht es in den Psalmen um Freuden, um Hoffnungen, um Wünsche, um Sehnsüchte, um Enttäuschungen, um Traurigkeiten, um Kummer, um Leid. Und dabei wird gefleht und gehadert, gelobt und gedankt, vergeben und verflucht, gehofft und gezweifelt. Manchmal, so geht es mir jedenfalls, finden wir Worte in den Psalmen, die man so direkt für sich selbst übernehmen möchte, die man direkt selber für sich mitbeten möchte. Und dann gibt es Formulierungen, auch in dem Psalm, den wir eingangs gehört haben, gibt es so eine Stelle, da fragt man sich schon beim Lesen, ob man das überhaupt so sagen darf. Wenn der Psalmist irgendwie sich wünscht, dass seine Feinde verflucht und irgendwie gegen die Wand, also da gibt es schlimme Bilder, aber es sind eben ganz persönliche Ausdrücke. Und das Coole an auch diesen Stellen ist eigentlich, dass sie uns zeigen, vor Gott brauchen wir keine schönen Worte finden, wir brauchen keine gestellten Formulierungen, wir dürfen das bei Gott raushauen, was uns auf dem Herzen liegt. Unser heutiger Psalm ist vielleicht etwas Besonderes, ich weiß es nicht. Irgendwie ist ja jeder Psalm besonders, für mich ist dieser Psalm auf jeden Fall etwas Besonderes. Es ist kein Klagegebet. Viele Psalmen fangen ja damit an, dass sie Gott erstmal so das Leid klagen und sich vielleicht auch bei Gott beschweren über die Schlechtigkeit, die um einen herum herrscht. Unser Psalm, den wir uns heute anschauen werden, ist kein Klagegebet. Es ist auch kein Bußpsalm. Es ist auch kein Hilfeschrei. Sondern es ist ein ganz, 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 ganz persönliches Gebet, in dem der Psalmist sein Leben rekapituliert und sich ganz vertrauensvoll Gott zuwendet und dann erkennt, Gott meint es gut mit mir. Und er ist mit mir in meinem ganzen Leben. Aber erstmal langsam. Wir starten heute mit einer Frage, bevor wir uns gleich diesen Psalm anschauen wollen, um den es heute geht. Wir starten mit einer Frage. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Das ist vielleicht eine komische Frage für einen Gottesdienst. bist du glücklich. Der typische Deutsche würde jetzt vielleicht mit auf zwei Varianten antworten. Das eine wäre vielleicht so ein langgezogenes Joa irgendwie oder läuft. Was ist denn schon Glück? Wie kann man das beschreiben? Was ist denn schon Glück? Ständig glücklich sein geht ja sowieso nicht. Jemand, der allzu sehr von seinem eigenen Glücklichsein überzeugt wäre, wird auch schnell verdächtig. Ja, angesichts der Lage in der Welt ist es ja schon übergriffig, glücklich zu sein. Ohne Glück geht es aber auch nicht. Wäre man auf Dauer unglücklich, das geht auch nicht, das ist keine Option. Auf Dauer unglücklich zu sein, ist keine Option. Wer dauerhaft unglücklich ist, ist nicht gesund. Der wird irgendwann krank. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Menschen einiges daran setzen, glücklich zu sein. Wer mal googelt und sich mal schlau macht über das Glücklichsein, der wird relativ schnell rauskriegen, es gibt jede Menge Arten und Weisen, Glück zu lernen. Es gibt Glücklichkeitstrainer, es gibt jede Menge Ratgeberliteratur, es gibt Coachings und Anleitungen, die eigene Glückskompetenz zu steigern. Man kann Glück also lernen und trainieren. Glück ist eine Kompetenz wie, weiß ich nicht, das Erarbeiten von Texten, das Umgehen mit Problemen. Es gibt ganz, 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 ganz viel dazu. So sagen jedenfalls manche, dass man das Glück lernen kann. Es gibt, weil man das Glück lernen kann, dann kann man es auch messen. Und deswegen gibt es auch den World Happiness Index, also den Weltglücksindex. Da ist aktuell Finnland auf Platz 1, wir sind auf Platz 22. Das hat mich ein bisschen positiv überrascht. Ich hätte gedacht, wir Deutschen sind ein bisschen weiter unten irgendwie. Wir sind auf Platz 22. Man kann also Glück lernen, man kann es messen. Deswegen die Frage, bist du glücklich? Bist du glücklich? Das ist deswegen eine interessante Frage, finde ich, für einen Gottesdienst, weil wir uns traditionell in Gottesdiensten eher mit anderen Themen beschäftigen. Ich erinnere mich, wir waren auf dem Weg nach Haus Friede, da hatten wir Gemeindeausflug gemacht und ich hörte vorher im Radio einen Radiogottesdienst. Und dieser Radiogottesdienst, da war alles richtig und da war alles korrekt und der war gut gestaltet. Und ich weiß noch, ich bin hinterher zu Andi gegangen und habe gesagt, irgendwie ist das ganz furchtbar. Ich habe gerade einen Gottesdienst gehört und ich habe das Gefühl, man darf gar nicht glücklich sein. Man darf gar keine Freude mehr haben in einem Gottesdienst. Dieser Gottesdienst hat alles gemacht, nur keinen Spaß. Und das ist häufig so, wie wir dem Leben begegnen in Gottesdiensten. Wir werfen häufig eher einen Blick auf die Schattenseiten des Lebens. Wir sehen unsere Nöte, wir sehen Fragen, wir sehen Zweifel, wir erleben ja auch unsere eigene Gottesferne, wir erleben auch unsere eigene Schuld und wollen damit irgendwie umgehen, möchten von unserem Glauben Antworten auf diese Fragen, auf unverstandenes Leid. Und viele Gottesdienste, dabei ertappe ich mich, das beobachte ich in Gottesdiensten, sind Predigten häufig so gestaltet, dass dir erstmal gezeigt wird, ein Stück weit ist da ja auch dran, aber ein Stück weit wird uns immer erstmal gezeigt, wie schlecht und unperfekt wir sind, im Gegensatz dazu dein Gottes Handeln. Das ist auch theologisch in ganz vielen Stellen richtig, aber manchmal geht man so dann aus so einem Gottesdienst eher so ein bisschen gebückt auch raus und man fühlt sich eher so ein bisschen klein und schlecht. Glaube ist auch häufig ein ernstes Thema, klar, Leidens- und Opferbereitschaft gehört auch dazu, aber häufig gibt es da so eine Schlagseite, dass wir eher so auf die schwierigen, schlechten, schweren Eigenschaften und Dinge schauen und uns eher damit beschäftigen, als vielleicht mit anderen Dingen wie dem Glück. Und doch kennt die Bibel das pure Lebensglück. Und die Lebensfülle. Auch Jesus spricht von der vollkommenen Freude, die wir haben sollen im Johannesevangelium. Glück ist also durchaus etwas, das der Bibel sehr wichtig ist. Unser persönliches Glück. Unser heutiger Psalm redet auch von Freude und Glück. Und deswegen habe ich diesen Psalm, beziehungsweise das habe ich erst in der Beschäftigung mit dem Psalm und in den Jahren der Beschäftigung mit diesem Psalm irgendwie entdeckt. Unser heutiger Psalm redet auch von Freude und Glück. Ich habe uns für heute den 16. Psalm mitgebracht. Danke, Shaya. Ich werde die Luther-Übersetzung jetzt lesen. Wir haben hier eine andere Übersetzung, aber ihr dürft da gerne auch dort mitlesen. Man versteht es ja trotzdem. Psalm 16, ich lese auch nicht den ganzen Psalm, sondern nur die Verse 5 bis 11, einfach deswegen, weil die ersten Verse, falls ihr jetzt denkt, der Tobi will euch was unterschlagen, die ersten Verse sind in den Übersetzungen sehr unterschiedlich, weil es da auch ein paar Fragen gibt, wie genau diese Verse übersetzt werden müssen. Und für uns heute ist wesentlich der zweite Teil dieses 16. Psalms, die Verse 5 bis 11. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Falls du das jetzt nicht verstehst, der Psalmist erinnert mit diesen Versen daran, dass das Volk Israel in das gelobte Land einzog und dann wurde das Land, das die einzelnen Stämme bekamen, zugelost. Und jeder Stamm bekam ein bestimmtes Gebiet, in dem man sich niedergelassen hat und in dem man gelebt hat. Und wenn hier jetzt der Psalmist sagt, mir ist das Los gefallen auf liebliches Land, dann heißt das eigentlich so viel wie, Gott, du hast es gut mit mir gemeint. Du hast mich in ein gutes Land gesetzt und mir durfte es gut gehen. Du hast dich um mich gesorgt. Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Oder wie die Basisbibel das übersetzt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Der Psalmist, hier ist es vermutlich David, dieser Psalm wird David zugeschrieben, hat etwas in seinem Leben gelernt. Man geht davon aus, dass David diesen Psalm, wenn er ihn denn geschrieben hat, ganz zum Ende seines Lebens geschrieben hat. Und dass dieser Psalm womöglich auf einer Grabinschrift, eher so eine Grabinschrift fast ist, auf einer Grabesstele stand. Man geht also davon aus, wie gesagt, dass David diesen Psalm zum Ende seines Lebens geschrieben hat. Dass das Leben nicht immer einfach ist, das wissen wir. Davon berichten auch ganz, ganz, ganz viele andere Psalmen, in denen David beschreibt, welche Härten es gibt, wie er verfolgt wird, wie er Leid begegnet. Dass das Leben nicht einfach ist, das wissen wir und davon berichten die anderen Psalmen, auch die von David, zur Genüge. Es gibt aber etwas, das dem Psalmisten größer scheint als alles Leid und als alles Schwierige, dem wir in unserem Leben so begegnen. Glück ist für ihn nichts, das er sich selbst erarbeiten kann oder in Workshops lernen kann. Es geht für ihn nicht um Selbstoptimierung und Selbstverbesserung, um dadurch irgendwie Glück zu erlangen, sondern der Psalmist schaut auf sein Leben und erkennt, wie wunderbar Gott ihn gesegnet und geleitet hat. Das ist erstmal so eine allgemeine Aussage, aber wenn man so zurückschaut auf ein Leben und feststellt, das ist mir alles gelungen, da bin ich durchgekommen, das habe ich geschafft, da hatte ich Kraft, das irgendwie doch zu bewältigen. Da habe ich Hilfe erfahren, obwohl ich irgendwie hingefallen bin und ich gar nicht wusste, wie es weitergeht. Wenn man dann zurückschaut und all das sieht und erkennt, dann erkennt man womöglich, wie sehr Gott es mit einem gut gemeint hat, wie sehr und wunderbar Gott einen gesegnet und geleitet hat. David erkennt das und er erkennt, wie sehr er mit guten Dingen beschenkt wurde, wie sehr er von Gott beraten wurde in den wichtigen Lebensfragen und wie sehr Gottes Gegenwart und das Ausgerichtetsein auf ihn, also auf Gott, Stabilität in sein Leben gebracht hat. Der Psalmist hat erlebt, dass er mit seinen Fragen und Problemen zu Gott kommen konnte. Und man erkennt, dass der Dialog, das Zwiegespräch mit Gott Zuversicht in das Leben von David gebracht hat. Er weiß um die Realität Gottes in seinem Leben. Und auch in diesem Psalm sehen wir, der Beter redet nicht nur über Gott. Er redet vor allem zu Gott. Wenn ihr die Verse vielleicht nochmal durchlest, irgendwann switcht das, dass er erst beschreibt, ja Gott, da hast du mir geholfen, ich habe deinen Rat befolgt, ich habe auf dich geschaut. Und dann switcht das in Vers 10, denn du gibst mich nicht dem Totenreich preis, du lässt mich das Grab noch nicht sehen, du zeigst mir den Weg zum Leben. Glück und Gott. Das gehört hier in diesem Psalm zusammen. Wir können mal den letzten Vers vielleicht stehen lassen. Schein, damit wir den vor Augen haben. Ja, danke. Wird immer. Sehr gut. Glück und Gott, das gehört hier in diesem Psalm zusammen. Die beiden Dinge stehen für David tatsächlich in Beziehung. Man kann mit dem Psalmisten sagen, glücklich ist, der weiß, dass es Gott gut mit einem meint. Das ist ehrlicherweise für mich eine ziemlich vorbildhafte Haltung, denn ich merke bei mir selbst und auch bei anderen, dass man sehr schnell dabei ist, irgendwie Gott das Leid vorzuhalten, das einen trifft. Warum, Gott, passiert mir das? Ich verstehe das nicht. Warum lässt du das und das zu? Aber sehen wir Gott auch als denjenigen, der uns mit dem Guten in unserem Leben beschenkt, der sich mit uns freut, der sich daran freut, wenn unser Leben gelingt. Um es in den Worten unseres Psalms zu sagen, Gott berät uns, er stützt uns, er sorgt für uns, er bewahrt uns, er zeigt uns den Weg zum Leben. Das sehen wir manchmal aber leider nicht ganz so gut wie all das Schlechte, das uns passiert. Oder schreiben es vielleicht eher uns zu als Gott. Für David zeigt sich aber in dem allen, nämlich dass Gott berät, dass er stützt, dass er sorgt, dass er bewahrt. Darin zeigt sich für David in allem das Leben an sich. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Ich habe mich gerade mit diesem Vers vor ein paar Jahren intensiver beschäftigt und zwei Sachen habe ich gemerkt, jetzt in der Rückschau. Ich habe mich ganz viel mit diesem ersten Teil dieses letzten Verses beschäftigt. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Ich habe viel darüber nachgedacht, was dieses Leben wohl ist und wie dieser Weg aussieht. Und ich fand das ganz spannend damals, weil ich irgendwie entdeckt habe, Jesus sagt später mal von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier betet der Psalmist, du tust mir kund den Weg zum Leben. Und dann sagt Jesus irgendwann, ich bin das Leben und ich bin der Weg. Und was man da entdecken kann, das fand ich unglaublich spannend. Aber ich habe mich in der Betrachtung dieses Verses doch auf diesen ersten Satz total konzentriert. Mir war damals ganz wichtig, und deswegen fand ich das auch so spannend, dass Glaube immer etwas ist, das in Bewegung passiert. Und wenn man unterwegs ist, auf einem Weg, dann ist man in Bewegung. Wer stillsteht, sich nur auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht, der kommt im Leben und im Glauben irgendwie nur sehr schwer weiter. Aber da, wo wir unterwegs sind, uns bewegen, dort erleben wir Gott. Da machen wir vielleicht auch Fehler. Ja, aber nur da passiert irgendwie Neues. Wenn man stillsteht, dann zieht die Welt und das Leben irgendwie an einem vorüber und man merkt nichts mehr. Aber solange man in Bewegung ist, passieren Dinge. Glaube ist ein Leben in Bewegung. Das war das, worauf ich mich damals sehr konzentriert habe. Wir sind unterwegs durch unser Leben und wir erleben Gott, weil wir eben nicht stillstehen, weil wir unterwegs sind. In Bewegung weiß man auch, dass manches nicht leicht ist. Manche Wege sind schwerer als andere, manche sind verdammt schwer zu gehen. Manchmal geht es steil bergauf, manchmal kann man den Rückenwind mitnehmen und es geht auf geraden Wegen angenehm durchs Leben. Es gibt die krummen Wege und die wirklich schönen und die einfachen, aber wir sind unterwegs in Bewegung und erleben dabei Gott. Und wir sind auch gemeinsam als Gemeinde in Bewegung. Bewegung ist also ein ganz spannendes Motiv bei den Emmaus-Jüngern. Vielleicht kennt ihr das. Kommt das auch so durch? Habt ihr nicht gemerkt oder hast du nicht gemerkt, wie uns das Herz gebrannt hat, als sie so im Laufen sich so unterhielten über das, was mit Jesus passiert ist? Lest das mal nochmal, die Geschichte der Emmaus-Jünger mit diesem Motiv der Bewegung. Ein befreundeter Pastor von mir hat gesagt, es gibt so das Geheimnis des ersten Schrittes. Wenn man mit Gott irgendwie einen Schritt macht, dann merkt man plötzlich, dass sich Gott dazustellt und Segen gibt. Aber man muss diesen ersten Schritt irgendwie wagen und sich trauen. Als ich mich jetzt aber mit diesem Vers beschäftigt habe, wurde mir noch etwas Weiteres deutlich, das David hier andeutet. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Wenn David diesen Satz sagt, so meint er damit nicht nur so das rein biologistische Leben. Wir sind geboren, so lange leben wir. Es steckt etwas von seinem Verständnis, was Leben überhaupt ausmacht, in diesen Worten. Wenn wir von Leben sprechen, dann meinen wir damit eben auch Lebensqualität, Lebensfülle. Und davon ist die Rede bei David, von diesem Mehr an Leben. Es ist ganz eng damit verbunden, dass David ein Du ansprechen kann. David steht mit Gott in enger Beziehung, in einem ständigen Austausch. Diese Verbundenheit bedeutet für ihn Leben. An anderer Stelle, diesem Psalm hatten wir auch letztes Wochenende, da sagt der Psalmist im Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens. Da, wo wir mit Gott in Verbindung sind, sind wir mit dem Leben in Verbindung. Wäre David von Gott isoliert und abgetrennt, empfände er das wie den Tod. In Verbindung mit Gott kommt er zu Klarheit über die nächsten Schritte auf seinem Lebensweg und ihm klagt er seinen Kummer und für ihn bringt er seine Freude. In Verbindung stehen macht lebendig. Was hier für die Beziehung mit Gott gilt, das stimmt auch für den Kontakt mit den Menschen. Ob wir uns lebendig fühlen, hängt stark damit zusammen, ob wir in Kontakt sind mit anderen Menschen, ob wir ein Gegenüber haben. Wir gehen ja nicht alleine auf unserem Lebensweg. Um uns herum gehen andere mit jeder und jeder auf ihrem eigenen Weg und gleichzeitig mit den anderen verbunden. Als Gemeinde, habe ich gerade schon gesagt, sind wir auch so eine Weggemeinschaft. Wir helfen uns auf diesem Weg. Wir sind verbunden auf diesem Weg. Wir schärfen uns gegenseitig den Blick für das Gute, das Gott in unserem Leben tut und helfen uns gegenseitig, Gott zu erkennen. Auch dafür sind wir da. Eine solche Stärkung auf dem Lebensweg kann man Glück nennen, so wie David das hier tut. Ein anderes Wort ist vielleicht Segen. In dem Verbundensein mit Gott und mit Menschen kommt Segen auf uns zu. Segen lässt uns spüren, dass Gott mit uns in Verbindung ist. Wie eine Umarmung des Freundes. Da sagt Gott, ich sehe dich und wie es dir geht und gehe mit. Ich helfe dir, Schweres zu tragen und freue mich über das Schöne, das du erlebst. Freue mich an deiner Lebenskraft, an deiner Tatkraft. Segen drückt aus, dass wir in Verbindung sind und bleiben. Wo wir uns auch immer gerade befinden auf unserem Lebensweg, David schaut in diesem Psalm zurück auf sein Leben und erkennt dieses Glück, dieser Segen. Dieser Segen, der war immer da. Das Glück, das war immer da. Und es wird sogar über das irdische Leben hinausreichen. Und vor Gott wird die perfekte Freude eines Tages sein. Und immerwährendes Glück an deiner Seite. Ganz viele Ausleger deuten diesen Vers, das fand ich auch ganz spannend, schon so eine Vorausahnung der Ewigkeit bei Gott. Das kennt das Alte Testament eigentlich gar nicht so sehr, dass man sich dort mit der Ewigkeit bei Gott beschäftigt. Und der Psalmist betet hier: Viel Freude finde ich in deiner Gegenwart und immerwährendes Glück an deiner Seite, selbst wenn das Leben hier vielleicht mal vorbei ist. Aber auch wenn wir heute mitten im Leben stehen, wir sind verbunden mit Gott und wir sind gesegnet. Wir segnen uns auch gerne gegenseitig. Am Ende jedes Gottesdienstes sprechen wir uns diesen Segen zu. Wir segnen uns zu besonderen Momenten in unserem Leben, sei es die Trauung oder Entlassung aus dem biblischen Unterricht. Wir erfahren auch den Segen Gottes jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Gottes Segen begleitet unsere Aufbrüche in neue Lebensabschnitte und unser Gehen auf dem Lebensweg. Gott zeigt uns den Weg zum Leben und mit seinem Segen können wir ihn gehen, heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Also noch einmal die Frage vom Anfang der Predigt: Bist du glücklich? Übrigens, wenn man sich jetzt herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zuspricht, hat das vielleicht nochmal eine andere Bedeutung. Ist nicht so ein zufälliges Ding. Bist du glücklich? So unvermutet kommt die Frage vielleicht jetzt nicht mehr. Vielleicht sind wir glücklicher, als wir denken. Und tun uns manchmal nur schwer, das zu sehen. Es kommt nämlich auf den Blick an. Den Blick auf unser Leben und den Blick auf Gott. Und wenn wir jetzt alle so in die Urlaubszeit vielleicht wegdriften und dorthin fahren und das erleben, dann wünsche ich mir das, dass wir diese Perspektive mitnehmen, dass Gott uns mit dem Schönen in unserem Leben auch beschenkt und dass wir in dem Schönen, das wir erleben, Gott erkennen können. Er gebe uns, dass wir unbeschwert, dankbar und erwartungsvoll antworten können auf diese Frage: Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Oder, wie das der Psalmist sagt: Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Amen.
Ja, schaue ich in glückliche Gesichter? Ich gucke mal. Doch, ich habe den Eindruck. Was macht mich glücklich, habe ich jetzt gerade so ganz spontan überlegt und habe gedacht, ja, glücklich macht mich eigentlich, dass ich hier sitzen kann heute Morgen, eine Predigt höre und damit irgendwie in die Woche gehen kann mit solchen Gedanken. Oder glücklich macht, dass ich euch jeden Sonntag hier treffe. Das macht mich glücklich. Glücklich macht mich auch, gemeinsam mit euch zu singen, was wir jetzt noch tun. Wir wollen noch gemeinsam zwei Lieder singen und was in den Liedern besungen wird, das macht mich auch glücklich, nämlich dass wir einen Gott haben, der das Meer teilt und einen Gott, der